Nordmetall-Standpunkte, der Politik-Podcast der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zur Lage in der Metall- und Elektroindustrie im Rezessionsjahr 2023. Mit Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Dr. Nico Fickinger und Alexander Luko. Deutschlands Wirtschaft schwächelt ja stark, während alle anderen Industrienationen weiter wachsen. Wie trifft das denn die Metall- und Elektroindustrie?
Ja, ziemlich stark. Sie haben es ja gesagt, für Deutschland wird im laufenden Jahr ein Minuswachstum von 0,3% vorhergesagt. Dagegen liegen die Prognosen für unser Nachbar Frankreich zum Beispiel bei plus 0,8%, für Spanien sogar bei plus 2,5%. Deutschland ist hier also absolutes Schlusslicht und ist auch die einzige europäische Wirtschaft, die schrumpfen wird. Und wenn wir nicht auf das Wirtschaftswachstum insgesamt schauen, sondern allein auf die Industrieproduktion, dann liegt diese im Juni sogar noch um 7% niedriger als vor der Pandemie im Jahr 2019. Und deswegen kann es eigentlich nicht verwundern, dass wir Land auf, Land ab, und man sieht es ja auch an den entsprechenden Zeitschriftencovern, wieder wie in den Nullerjahren als kranker Mann Europas beschrieben werden. Mit dem einzigen Unterschied, dass leider anders als damals kein mutiger Reformkanzler in Sicht ist, der das Land grundlegend reformiert. Stattdessen werden den Firmen ständig neue Bürden aufgelastet, die Bürokratie wuchert weiter, wirklich durchgreifende Steuer- und Abgabenentlastungen sind nicht in Sicht und die Bundesregierung weitet jetzt zuletzt Sozialleistungen weiter aus, die Arbeitsanreize für Arbeitslose oder Geringverdiener verringern, statt sie zu steigern.
Was bräuchte es denn nach Ihrer Einschätzung jetzt an konkreten Maßnahmen, um hier massiv umzusteuern?
Nun fangen wir mal mit dem Strompreis an. Wenn die Bundesregierung sich nicht zu einer umfassenden Kostenentlastung für die gesamte Breite der Wirtschaft durchringen kann, was natürlich das absolut Empfehlenswerteste wäre, zum Beispiel durch eine Senkung der Stromsteuer, dann brauchen wir zumindest einen Brückenstrompreis für die besonders gefährdeten Teile unserer Industrie. Wir liegen im Moment bei mehr als 26 Cent pro Kilowattstunde. Schon in Holland sind es nur gut 20%, in Frankreich nur etwas über 10 Cent. Das ist ein wirklich schweres Wettbewerbshemmnis und auch ein hausgemachter Kostennachteil. Und den auszugleichen, das wird dauern, zumindest so lange, bis die Erneuerbaren die Energielücke füllen können und dann für ein ausreichendes, ich sag mal auch wetterbeständiges, also grundlastfähiges Angebot sorgen. Und deswegen sage ich bewusst Brückenstrompreis, denn niemand, das sei auch nochmal ganz deutlich gesagt, niemand will die Umstellung auf die Erneuerbaren in Frage stellen. Im Gegenteil, diese Umstellung muss sogar noch forciert werden, zum Beispiel durch noch schnellere Genehmigungsverfahren und zumindest befristet durch deutlich weniger Auflagen. Aber es wird eben dauern, bis wir da hinkommen. Und deswegen, glaube ich, war die überhastete Abschaltung der Kernkraftwerke auch ein teurer Fehler, der dann eben zusammen mit anderen Faktoren wie dem Ersatz des billigen russischen Gases zu dieser explosionsartigen Verteuerung des Industriestrompreises von 155% allein in 2 Jahren beigetragen hat. Und ich denke, wenn eine Regierung so fatale Fehler oder falsche Weichenstellungen in der Energiepolitik begeht, dann muss sie das auch für die Wirtschaft wieder ausbügeln, denn alles andere bedeutet Abwanderung, Deindustrialisierung und Verlust von Arbeitsplätzen.
Das wird aber ja nicht Ihre einzige Forderung sein, oder?
Nein, dafür kennen Sie mich. Es gibt viele Forderungen. Es gibt auch ganz viele Defizite, an denen dringend gearbeitet werden müsste. In der Digitalisierung hängen wir zum Beispiel weit hinterher. Die Qualität der digitalen Verwaltung in Deutschland liegt laut UNO-Index auf dem Niveau von Indien, hinter Südkorea, hinter den USA und auch hinter Japan. Stattdessen wuchert bei uns die Bürokratie weiter. Denken Sie nur an das unsägliche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das wirklich bis hinunter zum Mittelstand unsere Unternehmen in der Breite belastet. Und hier muss jetzt zumindest dafür gesorgt werden, dass die Ampel den Koalitionsvertrag einhält. Denn darin steht, dass man nicht in Brüssel über das deutsche Gesetz hinausgehen wird. Das heißt, sie muss dafür sorgen und in Brüssel gegen jede Ausweitung stimmen, die über diese deutsche Regelung noch hinausgehen würde.
Wie hoch sind denn die Belastungen eigentlich, die die wuchernde Bürokratie verursacht?
Also der Nationale Normenkontrollrat hat errechnet, dass solche und ähnliche Überregulierungen die deutsche Wirtschaft zwischen Juni 2021 und Juni 2022 ganze 6,4 Milliarden Euro gekostet haben. Man muss sich diese Zahl wirklich sozusagen in den Ohren zergehen lassen. 6,4 Milliarden, das kann man jetzt in 2,5 Kindergrundsicherungen oder andere Dinge umrechnen. rechnet. Man sieht auf jeden Fall, das ist ein ganz, ganz enormer Betrag. Und statt die Unternehmen mit solchen Beträgen und mit solcher Bürokratie zu belasten, brauchen wir wirklich Entlastung. Wir brauchen eine Offensive gegen den Fachkräftemangel, der sich ja längst zu einer Arbeitskräftekrise generell ausgewachsen hat. Allein in Norddeutschland hatten wir Anfang September hier mehr als 5000 unbesetzte Azubi-Stellen.
Die IG Metall wählt ja in wenigen Wochen auf ihrem Gewerkschaftstag eine neue Führung. Was sind Ihre Erwartungen an die dann frisch bestallte Gewerkschaftsspitze?
Ja, ich bin tatsächlich gespannt, welche neuen Akzente dann von der designierten IG Metall-Führung gesetzt werden. Natürlich hoffe ich auf viele frischen Pragmatismus, auf Erneuerung, auf Modernisierung und auch auf die Bereitschaft, die Sozial- und Tarifpartnerschaft in Deutschland wirklich zu stärken und mit noch mehr Leben zu erfüllen. Ich denke, das ist gerade in Zeiten gesamtgesellschaftlicher Polarisierung wichtig, um zu zeigen, dass Kompromisse eben in Deutschland funktionieren können und dass Kompromisse auch zur Befriedung und zum Wohlstand unseres Landes beitragen.
Die Vier-Tage-Woche hat die IG Metall ja für die Stahlindustrie als eindeutiges Ziel ausgegeben. Was erwarten Sie dazu in der M&E-Industrie?
Zunächst mal müssen wir sehen, worüber wir eigentlich sprechen. Der Begriff der Vier-Tage-Woche ist ja überhaupt nicht klar definiert. Die einen, Sie haben es gesagt, wie jetzt für die Stahlindustrie gefordert, verstehen darunter eine kollektive 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, was natürlich angesichts der Rezession, in der wir uns befinden, der Inflation, der internationalen Lage und auch des Arbeitskräftemangels gar nicht gehen wird. Wirklich no way. Die anderen verstehen darunter im Grunde die gleiche Arbeitszeit wie bisher, nur sagen wir mal auf Montag bis Donnerstag verdichtet. Das wäre aus meiner Sicht auch kurz gesprungen und ist ja im Übrigen auch heute schon auf individueller Basis möglich, wenn die betrieblichen Gegebenheiten so etwas zulassen. Ich glaube, die Aufgabe ist eigentlich viel komplexer. Wir müssen uns mit einem richtigen Spannungsbogen auseinandersetzen als Tarifparteien. Wir haben, wie eben beschrieben, auf der einen Seite diesen Fachkräftemangel, der sich zu einer veritablen Arbeitskräftekrise verdichtet hat und eben ein vorhandenes Arbeitsvolumen, das wir auch abdecken müssen und das wir eigentlich da, wo es möglich und nötig ist, sogar noch in unserer Industrie erhöhen wollen, um Wertschöpfung und damit eben auch Wissen, Kompetenz und Arbeitsplätze im Land zu halten. Und auf der anderen Seite stehen aber auch berechtigt die steigenden Anforderungen seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an uns als Unternehmen. Und auch die Belegschaft werden wir natürlich ohne eine Antwort auf deren Fragen nicht gewinnen können. Und deswegen glaube ich, ist ein wesentliches Stichwort am Ende die Stärkung von Autonomie und Flexibilität auf beiden Seiten. Also lautet eine der Kernfragen: Wie bekommen wir das Arbeitsvolumen, das wir bedienen wollen und auch bedienen müssen, und die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen? Und dafür wird sicherlich keine einheitliche, sondern es wird unterschiedliche Modelle, Modellvarianten geben müssen. Ich glaube, das ist keine einfache Aufgabe, aber wir können sie hinbekommen, wenn wir Mut haben, auch zu experimentieren, zum vielleicht nur befristeten Ausprobieren. Ich glaube, wir müssen hier einige Dinge nochmal ganz neu denken.
Was sind Ihre Erwartungen denn an die nächste Tarifrunde in einem guten Jahr?
Nun, wir haben ja in den letzten Jahren auch zwischen den Tarifrunden einiges hinbekommen. Die Einigung zu den Nachtarbeitszuschlägen Anfang 2020 zum Beispiel oder das Modernisierungspaket aus dem vorigen Sommer mit Kompromissen zur Arbeitszeit in Mecklenburg-Vorpommern, zu den Arbeitszeitkonten insgesamt, mit einem guten Angebot zum Fahrradleasing und Verbesserung für die Azubis, um unsere Branche noch attraktiver zu machen. Ich denke, das waren und sind alles gute Zeichen einer pragmatisch vernünftigen Zusammenarbeit auf beiden Seiten. Und ich denke, wir sollten die Zeit jetzt bis zur nächsten Tarifrunde nutzen, um gemeinsam zu überlegen, wie wir unsere Mitgliedsunternehmen im Norden weiter gut unterstützen und wie wir sie im Standortwettbewerb stärken können, einem Wettbewerb, der ja immer schwieriger wird. Ganz generell würde ich sagen, müssen unsere Tarifverträge mittelstandsfreundlicher werden, das heißt verständlicher, praxistauglicher, einfacher. Dann wird, glaube ich, auch die Tarifbindung wieder attraktiver. Und wie ich eben schon sagte, die Tarifparteien dürfen ruhig etwas mutiger werden auf beiden Seiten, Dinge neu denken, vielleicht auch mal Regelungen wieder zurücknehmen, wenn sich herausstellt, dass sie nicht funktionieren. Aber klar ist, wenn wir immer nur die alten Wege weitergehen, dann kommen wir auch nie an ein neues Ziel.
Das war Nordmetall Standpunkte, der Politik-Podcast der Norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber im Oktober 2023.